Snow Glass Apples, eine Erzählung von Neil Gaiman. Die Königin sprach: Ich weiß nicht, was sie eigentlich ist. Das weiß niemand von uns. Sie hat bei der Geburt ihre Mutter getötet, aber das erklärt gar nichts. Man nennt mich weise, aber davon bin ich weit entfernt, denn ich habe nur Bruchteile vorhergesehen, erstarrte Momente in Wasserbecken oder im kalten Glas meines Spiegels. Wäre ich weise, hätte ich nicht versucht, das, was ich sah, zu ändern. Wäre ich weise, hätte ich mich umgebracht, bevor ich ihr begegnete, noch bevor ich ihn eingefangen hatte. Weise und eine Hexe, sagten sie. Ich hatte sein Gesicht in meinen Träumen und Spiegeln gesehen, mein Leben lang. 16 Jahre träumte ich von ihm, bevor er an jenem Morgen sein Pferd an der Brücke anhielt und nach meinem Namen fragte. Er half mir auf sein Ross und wir ritten zusammen zu meiner kleinen Hütte. Mein Gesicht im Gold seiner Haare vergraben. Sein Bart war bronzerot im Morgenlicht und ich kannte ihn nicht als König, denn damals wusste ich nichts von Königen, sondern als Liebsten. Er nahm sich von mir alles, was er wollte, was das Recht der Könige ist. Aber er kam am nächsten Tag wieder und am darauffolgenden Abend auch. Sein Bart so rot, sein Haar so golden, seine Augen blau wie der Sommerhimmel, seine Haut so zart braun wie reifer Weizen. Seine Tochter war noch ein Kind, etwa 5 Jahre alt, als ich in den Palast zog. Ein Porträt ihrer toten Mutter hing im Turmzimmer der Prinzessin. Eine große Frau, die Haare wie dunkles Holz, die Augen nussbraun. So ganz anders als ihre blasse Tochter. Das Mädchen speiste nicht mit uns. Ich weiß nicht, wo im Palast sie aß. Ich hatte meine eigenen Gemächer, mein Mann, der König, hatte ebenfalls Räume nur für sich. Wenn er mich wollte, schickte er nach mir und ich ging zu ihm, um ihm Freude zu bereiten und selbst an ihm Freude zu haben. Eines Abends, mehrere Monate nachdem man mich in den Palast gebracht hatte, kam sie zu mir. Sie war 6. Ich stickte bei Lampenlicht und blinzelte, weil die Lampe ruhte und unruhig flackerte. Prinzessin? Sie sagte nichts. Ihre Augen waren schwarz wie Kohle. So schwarz wie ihr Haar und ihre Lippen roter als Blut. Sie blickte mich an und lächelte. Ihre Zähne wirkten scharf, selbst im Kerzenlicht. Was tust du so weit weg von deinem Zimmer?
Ich habe Hunger.
Es war Winter, wenn frisches Essen ein Traum von Wärme und Sonnenlicht ist. Aber ich hatte ganze Äpfel, entkernt und getrocknet, die auf Schnüre aufgefädelt von den Balken meines Zimmers herabhingen. Ich zog ihr einen Apfel herunter. Sie nahm den getrockneten Apfel und kaute ihn mit ihren scharfen, gelben Zähnen. Schmeckt er? Sie nickte. Ich hatte mich immer vor der Prinzessin gefürchtet, aber in diesem Moment empfand ich Wärme für sie und strich ihr mit den Fingern sacht über die Wange. Sie sah mich an und lächelte. Sie lächelte selten. Dann senkte sie ihre Zähne in meinen Daumenballen, den Venushügel, bis Blut floss. Ich schrie auf vor Schmerz und Überraschung, doch sie sah mich an und ich verstummte. Die kleine Prinzessin presste ihren Mund auf meine Hand, leckte, saugte und trank. Als sie fertig war, verließ sie mein Zimmer. Unter meinem Blick begann die Wunde, die sie verursacht hatte, sich zu schließen, zu heilen und zu verschorfen. Am nächsten Tag war es eine alte Narbe, als hätte ich mich in der Kindheit mit einem Taschenmesser geschnitten. Sie hatte mich hypnotisiert, besessen und beherrscht. Das machte mir Angst, mehr als das Blut, an dem sie sich gelabt hatte. Nach diesem Tag schloss ich abends meine Zimmertür ab und versperrte sie mit einem Eichenbalken und ließ den Schmied Eisengitter anfertigen, die er an den Fenstern befestigte. Mein Gemahl, mein Liebster, mein König, ließ immer seltener nach mir rufen. Und wenn ich zu ihm kam, war er benommen, matt und verwirrt. Er konnte mich nicht mehr lieben wie ein Mann, und er wollte mir nicht erlauben, ihm mit dem Mund Freude zu bereiten. Das eine Mal, als ich es versuchte, fuhr er heftig zusammen und begann zu weinen. Ich nahm den Mund weg und umarmte ihn, bis er aufhörte zu schluchzen und wie ein Kind einschlief. Ich strich mit den Fingern über seine Haut, als er schlief. Sie war überzogen mit einer Vielzahl alter Narben. Doch aus der Zeit unseres Liebeswerbens konnte ich mich nicht an Narben erinnern, außer einer an der Seite, wo ein wilder Keiler ihn verletzt hatte, als er noch ein Knabe war. Bald war er nur noch ein Schatten des Mannes, den ich an der Brücke getroffen und in den ich mich verliebt hatte. Seine Knochen zeichneten sich bläulich unter seiner Haut ab. Ich war bei ihm, als es zu Ende ging. Seine Hände waren kalt wie Stein, seine Augen milchig blau, Haare und Bart ausgebleicht, glanzlos und schlaff. Er starb trostlos. Seine Haut war von Kopf bis Fuß mit kleinen alten Narben bedeckt. Er wog so gut wie nichts mehr. Der Boden war hart gefroren und wir konnten ihm kein Grab schaufeln. Darum errichteten wir zum Gedenken einen Steinhaufen über seinen Leichnam, denn es war fast nichts übrig von ihm. Ich war also Königin und ich war töricht und jung. 18 Sommer waren gekommen und gegangen, seit ich das Licht der Welt erblickte, und ich tat nicht, was ich heute tun würde. Heute ließ ich ihr das Herz herausschneiden, Kopf, Arme und Beine abschneiden, ich würde sie ausweiden lassen. Dann würde ich, ohne die Augen zu schließen, auf dem Marktplatz zusehen, wie der Henker das Feuer mit dem Blasebalg bis zur Weißglut bringt und ein Teil nach dem anderen dem Feuer übergibt. Rings um den Marktplatz würde ich Bogenschützen postieren, die jeden Vogel und jedes Tier, das versuchen würde, sich den Flammen zu nähern, jeden Raben, jeden Hund, jede Ratte abschießen müssten. Und ich würde die Augen nicht abwenden, bis die Prinzessin zu Asche verbrannt wäre und ein sanfter Wind sie wie Schnee wegbliese. Das habe ich nicht getan. Und wir bezahlen für unsere Fehler. Sie sagen, man hätte mich getäuscht. Es sei nicht ihr Herz gewesen, sondern das eines Tiers, eines Hirschs vielleicht oder eines Wildschweins. Das behaupten sie, aber sie irren sich. Und manche sagen, doch es ist ihre Lüge, nicht meine, man hätte mir das Herz gebracht und ich hätte es gegessen. Lügen und Halbwahrheiten fallen wie Schnee, bedecken die Dinge, an die ich mich erinnere, die Dinge, die ich sah. Eine Landschaft ist kaum wiederzuerkennen, nachdem Schnee gefallen ist. Das hat sie mit meinem Leben gemacht. Der Wald ist ein dunkler Ort, die Grenzen zu vielen Reichen. Niemand wäre so dumm, ihn für sich zu beanspruchen. Gesetzlose leben im Wald, Räuber leben im Wald und auch Wölfe. Man kann tagelang durch den Wald reiten, ohne eine Menschenseele zu treffen. Und doch wird man die ganze Zeit beobachtet. Ich ging nicht mit ihnen. Sie holten sie am Tag, als sie schlief und am schwächsten war. Sie brachten sie tief in den Wald hinein und öffneten ihr das Hemd. Sie schnitten ihr das Herz heraus und ließen sie in einem Graben liegen, auf das der Wald sie verschlinge. Sie brachten mir ihr Herz. Ich weiß, dass es das ihre war. Das Herz einer Sau oder eines Rehs hätte nicht weitergeschlagen, nachdem es herausgeschnitten wurde, so wie dieses. Ich brachte es in mein Zimmer, aß es aber nicht. Ich hängte es an die Balken über meinem Bett mit einer Schnur, auf die ich Vogelbeeren gefädelt hatte, orangerot wie die Brust eines Rotkehlchens und Knoblauchknollen. Draußen fiel der Schnee, bedeckte die Fußspuren meiner Jäger und auch ihren kleinen Körper im Wald. Ich ließ den Schmied die Gitter an meinen Fenstern entfernen und an den kurzen Wintertagen verbrachte ich nachmittags etwas Zeit in meinem Zimmer und starrte auf den Wald hinaus, bis es dunkel wurde. Wie gesagt, im Wald gab es Menschen. Einige von ihnen kamen zum Frühjahrsmarkt. Habgierige, wilde, gefährliche Leute. Jedes Jahr krochen sie nach der Schneeschmelze aus dem Wald und kamen zum Frühjahrsmarkt. Als ich als junges Mädchen auf dem Markt arbeitete, machte das Waldvolk mir Angst. Ich hatte den Marktbesuchern ihr Schicksal vorhergesagt mit Hilfe einer Schüssel voll Wasser. Und später, als ich älter war, mit einer Schale aus poliertem Glas, deren Rückseite versilbert war. Das Geschenk eines Händlers, dessen entlaufenes Pferd ich in einer Tintenlache gesehen hatte. Auch die Händler fürchteten sich vor dem Waldvolk. Sie nagelten ihre Waren an die Bretter ihrer Stände, Lebkuchen oder Ledergürtel wurden mit großen Nägeln am Holz befestigt. Täten sie das nicht, so sagten sie, würde das Waldvolk sie stehlen, davonlaufen, sich an den gestohlenen Lebkuchen laben und mit den Gürteln um sich schlagen. Dabei hatte das Waldvolk Geld. Eine Münze hier und da, manchmal von der Zeit oder dem Erdboden grün verfärbt, das Gesicht auf der Münze sogar den Ältesten unter uns unbekannt. Auch hatten sie Dinge zum Tauschen, und so diente der Markt allen, den Gesetzlosen und Zwergen ebenso wie den Räubern, die die seltenen Reisenden aus Ländern jenseits des Waldes bestahlen und den Wildtieren nachstellten. Nach dem Gesetz war das Raub, denn das Wild gehörte der Königin. Langsam vergingen die Jahre und mein Volk sagte, ich würde es weise regieren. Das Herz hing noch über meinem Bett und pulsierte sanft in der Nacht. Falls jemand um das Kind trauerte, so bemerkte ich nichts davon. Sie war ein entsetzliches Wesen und man war froh, sie los zu sein. Die Frühjahrsmärkte kamen und gingen, einer trauriger und ärmlicher als der andere. Aus dem Wald kam immer weniger Volk, um etwas zu kaufen. Die kamen, wirkten bedrückt und lustlos. Die Händler hörten auf, ihre Waren anzunageln. Und im fünften Jahr kam nur eine Handvoll Leute aus dem Wald. Ein besorgtes Häuflein kleiner, behaarter Männer und sonst niemand. Der Herr des Marktes und sein Page kamen zu mir, als der Markt vorüber war. Ich kannte ihn flüchtig aus der Zeit, bevor ich Königin wurde.
»Ich komme nicht zu euch als Königin.«
Ich schwieg und hörte zu.
»Ich komme zu euch, weil ihr weise seid. Als Kind fandet ihr ein verirrtes Fohlen, als ihr in eine Tintenlache saht. Als junge Frau fandet ihr ein verlaufenes Kind, das von seiner Mutter getrennt wurde, indem ihr in euren Spiegel saht. Ihr kennt Geheimnisse und könnt versteckte Dinge aufspüren. Meine Königin, was ist mit den Geschöpfen des Waldes los? Nächstes Jahr wird es keinen Frühjahrsmarkt geben. Reisende aus anderen Ländern sind selten geworden und das Waldvolk ist fast ausgelöscht. Noch ein Jahr wie das letzte und wir verhungern.
Ich befahl meiner Dienerin, meinen Spiegel zu bringen. Es war ein schlichtes Ding, eine Glasscheibe mit silberner Rückseite, die ich eingewickelt in Hirschleder in einer Truhe in meinem Zimmer aufbewahrte. Sie brachte ihn und ich sah hinein. Sie war kein Kind mehr. Ihre Haut war noch immer bleich, Augen und Haare kohlenschwarz und die Lippen rot wie Blut. Sie trug die Kleider, die sie getragen hatte, als sie das Schloss verließ, das Hemd den Rock, obwohl die ausgelassen und geflickt waren. Darüber trug sie einen Lederumhang und an ihren kleinen Füßen Lederbeutel, die sie mit Riemen befestigt hatte. Sie stand im Wald unter einem Baum. Während ich mit dem geistigen Auge zusah, huschte sie von Baum zu Baum wie ein Tier, wie eine Fledermaus oder ein Wolf. Sie folgte jemandem. Es war ein Mönch. Er trug Sackleinen und seine Füße waren nackt, schorfig und hart. Bart und Tonsur waren ausgewachsen und nicht geschnitten. Sie beobachtete ihn vom Gebüsch aus. Schließlich machte er Halt für die Nacht und wollte Feuer anzünden. Er legte Zweige hin und zerbrach als Zunder das Nest eines Rotkehlchens. In einem Nest hatte er zwei Eier gefunden. Und er aß sie roh. Ein so großer Mann konnte davon nicht satt werden. Dann saß er im Schein des Feuers da und sie kam aus ihrem Versteck hervor. Sie hockte sich auf die andere Seite des Feuers und starrte zu ihm hinüber. Er grinste, als wäre es lange her, seit er einen anderen Menschen gesehen hatte, und winkte sie zu sich. Sie stand auf, ging um das Feuer herum und wartete eine Armlänge entfernt. Er griff in seine Robe und fand eine kleine Kupfermünze, die er ihr zuwarf. Sie fing sie, nickte und ging zu ihm. Er zog an dem Seil um seine Hüften und die Robe öffnete sich. Sein Körper war so haarig wie der eines Bären. Sie drückte ihn rückwärts ins Moos, eine ihrer Hände glitt spinnengleich durch das Gewirr der Haare, bis sie sich um seine Männlichkeit schloss. Die andere Hand beschrieb einen Kreis um seine rechte Brustwarze. Er schloss die Augen und fummelte mit seiner großen Hand unter ihrem Rock. Sie senkte den Mund auf die Brustwarze, die sie liebkost hatte. Dann schlug sie die Zähne in seine Brust. Er öffnete die Augen und schloss wieder, als sie trank. Sie ritt auf ihm und nährte sich. Und währenddessen tröpfelte eine dünne schwarze Flüssigkeit zwischen ihren Beinen hervor. Ich bedeckte den Spiegel mit Hirschleder und erklärte ihm, persönlich dafür zu sorgen, dass der Wald wieder sicher würde. Ich musste es tun, obwohl sie mir Angst machte. Ich war die Königin. Eine närrische Frau wäre in den Wald gegangen und hätte versucht, das Wesen zu fangen. Aber ich hatte mich schon einmal närrisch benommen und wollte es kein zweites Mal tun. Ich verbrachte Zeit mit alten Büchern, denn ich konnte etwas lesen. Ich verbrachte Zeit mit Nomadenfrauen, die unser Land lieber südlich der Berge durchquerten, als durch den Wald im Norden und Westen zu ziehen. Ich bereitete mich vor und besorgte Dinge, die ich brauchen würde. Als der erste Schnee fiel, war ich bereit. Ich war nackt und allein im höchsten Turm des Palasts, der sich zum Himmel hin öffnet. Der Wind kühlte meinen Körper, Gänsehaut breitete sich auf meinen Armen, Schenkeln und Brüsten aus. Ich trug ein silbernes Becken und einen Korb, in dem ein silbernes Messer lag, eine silberne Nadel, einige Zangen, ein grauer Umhang und 3 grüne Äpfel. Ich stellte sie weg und stand unbekleidet auf dem Turm, demütig unter dem Nachthimmel im Wind. Hätte mich jemand gesehen, hätte es ihnen die Augen gekostet. Doch es war niemand da. Wolken zogen über den Himmel und verdeckten und enthüllten den abnehmenden Mond. Ich nahm das Silbermesser und schnitt in meinen rechten Arm. 1-mal, 2-mal, 3-mal. Das Blut tropfte in die Schale, das Rot wirkte im Mondlicht schwarz. Ich fügte das Pulver aus der Phiole hinzu, die ich um den Hals trug. Es war ein brauner Staub, hergestellt aus trockenen Kräutern und der Haut einer bestimmten Kröte und einigen anderen Dingen. Er dickte das Blut ein und verhinderte, dass es klumpte. Ich nahm die 3 Äpfel, einen nach dem anderen, durchstieß mit der Silbernadel vorsichtig die Schale. Dann legte ich die Äpfel in die Silberschale und ließ sie dort, während die ersten Schneeflocken des Jahres langsam auf meine Haut fielen. Und auf die Äpfel. Und das Blut. Als der Sonnenaufgang den Himmel erhellte, bedeckte ich mich mit dem grauen Umhang und nahm die roten Äpfel aus der Silberschale. Ich legte sie mit der silbernen Zange in den Korb und achtete darauf, sie nicht zu berühren. Von meinem Blut und dem braunen Pulver war nichts übrig, außer einem schwarzen Rückstand, der wie Grünspann auf der Innenseite der Schale klebte. Die Schale vergrub ich in der Erde. Dann legte ich einen Zauber auf die Äpfel, so wie ich vor Jahren bei einer Brücke einen Zauber auf mich selbst gelegt hatte. Und es waren zweifellos die schönsten Äpfel der Welt. Und das Rot ihrer Schale hatte den warmen Ton von frischem Blut. Ich zog die Kapuze des Umhangs tief ins Gesicht. Ich nahm Bänder und hübschen Haarschmuck mit und legte sie auf die Äpfel in meinem Binsenkorb. Ich ging allein in den Wald, bis ich zu ihrer Behausung kam. Eine hohe Sandsteinklippe, gesäumt mit Höhlen, die tief in den Stein hineinreichten. Es gab Bäume und Felsen bei der Klippe und ich schlüpfte leise und vorsichtig von Baum zu Baum, ohne dass ich ein Zweig oder ein gefallenes Blatt regte. Endlich fand ich ein Versteck, wo ich wartete und beobachtete. Nach einigen Stunden kletterte eine Schar Zwerge aus einem Höhleneingang. Man sah sie nur noch selten. Sie verschwanden im Wald und entdeckten mich nicht, obwohl einer den Felsen anpinkelte, hinter dem ich mich verbarg. Ich wartete, es kam niemand mehr. Ich ging zum Höhleneingang und rief hinein mit einer brüchigen, alten Stimme. Die Narbe auf dem Venushügel pochte und pulsierte, als sie aus der Finsternis auf mich zukam, nackt und allein. Nichts störte das vollkommene Weiß ihrer Haut, abgesehen von der Narbe dort, wo man ihr das Herz herausgeschnitten hatte. Die Innenseiten ihrer Schenkel waren mit feuchtem, schwarzem Schmutz beschmiert. Sie starrte mich an, verborgen wie ich war in meinem Umhang. Sie wirkte hungrig.
Bänder, gute Frau, schöne Bänder für ihr Haar.
Sie lächelte und winkte mich heran. Ein Reißen, die Narbe an meiner Hand, zog mich zu ihr. Ich tat, was ich geplant hatte, aber ich tat es bereitwilliger, als ich angenommen hatte. Ich ließ den Korb fallen und kreischte wie das blutleere alte Weib, das zu sein ich vorgab, und rannte davon. Mein grauer Umhang hatte die Farbe des Waldes und ich war schnell, sie kriegte mich nicht. Ich kehrte heim in den Palast. Ich sah das Mädchen nicht, aber man kann sich wohl vorstellen, wie sie in ihre Höhle zurückkehrte, enttäuscht und hungrig, und meinen Korb auf dem Boden fand. Was tat sie wohl? Mir gefällt der Gedanke, dass sie erst mit den Bändern spielte, die sie in ihr rabenschwarzes Haar flocht, sie um ihren weißen Hals oder die schmalen Hüften schlang. Dann entfernte sie neugierig das Tuch, um zu sehen, was noch im Korb war, und entdeckte die roten, roten Äpfel. Sie rochen natürlich wie frische Äpfel, aber auch nach Blut. Und sie hatte Hunger. Ich denke, sie nahm einen Apfel, presste ihn an ihre Wange und fühlte die kühle Glätte an ihrer Haut. Und sie öffnete den Mund und biss hinein. Als ich mein Zimmer erreichte, hatte das Herz, das bei den Äpfeln und Schinken und getrockneten Würsten am Dachbalken hing, aufgehört zu schlagen. Leblos hing es dort und regte sich nicht, und ich fühlte mich wieder sicher. In diesem Winter lag der Schnee hoch und schmolz erst spät. Wir waren hungrig, als der Frühling kam. Der Frühjahrsmarkt lief etwas besser in diesem Jahr. Es waren wenige vom Waldvolk, aber sie waren da und auch Reisende aus dem Land hinter dem Wald. Ich sah die kleinhaarigen Männer aus der Höhle im Wald, sie feilschten um Glasstücke, Kristalle und Quarzbrocken. Sie bezahlten das Glas mit Silbermünzen, zweifellos Beute der Raubzüge meiner Stieftochter. Das Herz hing still, kalt und unbeweglich am Balken in meinem Zimmer. Ich war sicher und so auch die Leute in der Stadt. Mein 25. Jahr kam und meine Stieftochter hatte den vergifteten Apfel vor 2 Wintern gegessen, als ein Prinz meinen Palast erreichte. Er war groß, sehr groß, hatte kalte grüne Augen und die dunkle Haut der Menschen jenseits der Berge. Er ritt mit einem kleinen Gefolge, gerade groß genug, um ihn zu beschützen, aber doch zu klein, als dass andere Monarchen, wie ich zum Beispiel, ihn als Bedrohung sehen würden. Ich dachte praktisch an den Zusammenschluss unserer Länder, an ein Reich, das von den Wäldern bis zum Meer im Süden reichen würde. Ich dachte an meinen goldhaarigen, bärtigen Liebsten, der nun 8 Jahre tot war. In der Nacht ging ich zum Zimmer des Prinzen. Ich war kein Unschuldslamm, auch wenn mein verstorbener Gatte, der einst mein König war, wirklich mein erster Liebhaber war. Egal, was man munkelt. Anfangs wirkte der Prinz erregt. Er bat mich, meine Kleidung abzulegen und ließ mich vor dem offenen Fenster stehen, weit weg vom Feuer, bis meine Haut steinkalt war. Dann hieß er mich, mit auf der Brust gefalteten Händen auf dem Rücken zu liegen, die Augen weit offen. Doch ich sollte nur die Balken über mir anstarren. Er sagte, ich solle mich nicht rühren und so wenig atmen wie möglich. Er beschwor mich, nichts zu sagen. Er spreizte meine Beine, dann drang er in mich ein. Als er anfing zu stoßen, fühlte ich, wie sich meine Hüften bewegten, sich ihm bei jedem Stoß entgegenhoben. Ich stöhnte, ich konnte nicht anders. Seine Männlichkeit glitt heraus, ich griff danach und berührte das kleine, schlüpfrige Ding. »Bitte, du darfst dich nicht bewegen oder sprechen. Lieg einfach da, auf den Steinen. So kalt, so schön.« Ich versuchte es, aber was auch immer seine Männlichkeit erregt hatte, es war fort. Bald darauf verließ ich das Gemach des Prinzen, seine Flüche und Tränen hallten in meinen Ohren. Früh am nächsten Morgen reiste er mit all seinen Männern ab und sie ritten in den Wald. Ich stelle mir vor, wie er mit einem Knoten der Enttäuschung in seinen Lenden dahinritt, wie er die blassen Lippen zusammenpresste. Dann stelle ich mir vor, wie die kleine Gruppe im Wald schließlich den Grabhügel meiner Stieftochter entdeckte, aufgeschichtet aus Glas und Kristall, so blass, so kalt, nackt unter dem Glas kaum mehr als ein Kind und tot. In meiner Fantasie spüre ich beinahe die plötzliche Härte der Männlichkeit in seiner Hose, stelle mir die Lust vor, die ihn befällt, die Gebete, die er aus Dank über sein Glück leise murmelt. Ich habe nicht in meine Schale geblickt, ich kann es mir nur vorstellen. Hände, die Glas- und Quarzklumpen von ihrem kalten Körper entfernen. Hände, die ihre kalten Wangen liebkosen, ihren kalten Arm bewegen, die den Leichnam noch frisch und biegsam finden. Hat er sie dort vor aller Augen genommen? Oder ließ er sie in einen Schlupfwinkel tragen, bevor er sie bestieg? Ich weiß es nicht. Hat er das Apfelstück aus ihrer Kehle geschüttelt? Oder öffneten sich ihre Augen langsam, als er in ihren kalten Leib stieß? Öffnete sich ihr Mund, teilten sich die roten Lippen, die scharfen gelben Zähne, als das Blut, das Leben bedeutet, in ihre Kehle floss und das Apfelstück, mein Gift,
wegspielte? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich erwachte in der Nacht, weil ihr Herz wieder schlug. Salziges Blut tropfte mir ins Gesicht. Ich setzte mich auf, meine Hand brannte und pochte, als hätte ich mir mit einem Stein auf den Daumen geschlagen. Jemand hämmerte an die Tür. Ich hatte Angst, aber ich bin die Königin und zeige meine Furcht nicht. Ich öffnete die Tür. Zuerst drangen seine Männer in mein Zimmer ein und umstellten mich mit ihren scharfen Schwertern und langen Speeren. Dann kam er und bespuckte mich. Schließlich kam auch sie, wie damals, als ich Königin war und sie ein Kind von 6 Jahren. Sie hatte sich nicht verändert. Sie zog an ihrer Schnur, an der ihr Herz hing. Sie zupfte die trockenen Vogelbeeren eine nach der anderen ab, dann die Knoblauchknolle, nun nach so vielen Jahren ein trockenes Ding. Dann nahm sie ihr schlagendes Herz. Ein kleines Ding, nicht größer als das einer Ziege oder einer Bärin. Und es lief über und pumpte das Blut in ihre Hand. Ihre Fingernägel mussten scharf sein wie Glas. Damit öffnete sie ihre Brust, glitt mit ihnen über die violette Narbe. Ihre Brust klaffte plötzlich auf, blutleer. Sie leckte einmal am Herz, während Blut über ihre Hand lief, und stieß das Herz tief in ihre Brust hinein. Ich war dabei. Ich sah, wie sie das Fleisch ihrer Brust wieder schloss. Der Prinz schaut, kurz besorgt. Dennoch legte er seinen Arm um sie und sie standen da und warteten. Und sie blieb kalt. Die Blume des Todes zierte weiter ihre Lippen und seine Lust war in nichts beeinträchtigt. Sie sagten mir, sie würden heiraten und die Reiche würden vereint. Sie sagten, ich würde an ihrem Hochzeitstag dabei sein. Es wird langsam heiß hier drin. Sie haben den Leuten schlimme Sachen über mich erzählt. Eine kleine Wahrheit, um der Geschichte Würze zu geben, aber vermischt mit vielen Lügen. Man fesselte mich und brachte mich in eine kleine Zelle unter dem Palast und dort blieb ich bis zum Herbst. Heute haben sie mich herausgeholt. Sie zogen mir die Lumpen aus und wuschen mir den Schmutz ab, dann rasierten sie mir den Kopf und die Scham und rieben meine Haut mit Gänseschmalz ein. Der Schnee fiel, als sie mich hinaustrugen, 2 Männer an jeder Hand und jedem Bein, völlig entblößt, nackt und schutzlos, durch die Menschenmenge an Mitwinter. Sie brachten mich zu diesem Ofen. Meine Stieftochter stand neben ihrem Prinzen. Sie beobachtete meine Demütigung, sagte aber nichts. Als sie mich johlend und spottend hineinstießen, sah ich, wie eine Schneeflocke auf ihrer Wange landete und dort liegen blieb, ohne zu schmelzen. Sie schlossen die Ofentür hinter mir. Draußen singen und lachen sie und schlagen gegen die Seiten des Ofens. Sie lachte, scherzte und redete nicht. Aber sie sah mich an und einen Moment lang sah ich mein Spiegelbild in ihren Augen. Ich werde nicht schreien. Diese Genugtuung gönne ich ihr nicht. Sie bekommen meinen Körper, doch meine Seele und meine Geschichte gehören mir und sterben mit mir. Das Gänsefett beginnt zu schmelzen und lässt meine Haut glänzen. Ich werde keinen Laut von mir geben, ich werde nicht mehr daran denken. Stattdessen denke ich an die Schneeflocke auf ihrer Wange. Ich denke an ihr Haar, so schwarz wie Kohle, ihre Lippen, rot wie Blut, ihre Haut, so weiß wie Schnee.